Unkraut und Karnickel. Ein Journalist trifft Podcaster.
Und damit herzlich willkommen zu Unkraut und Karnickel. Podcasts, die gibt's inzwischen ja wie Sand am Meer und sie vermehren sich wie Unkraut und Karnickel halt. Und deswegen habe ich mir die Frage gestellt, wieso gibt es plötzlich so viele Podcasts und wer macht diese eigentlich alle? Zu diesem Zweck lade ich die Podcaster hier zu mir ein in einem Interview, in dem sie mir genau diese Frage beantworten. Mein Name ist David Spittmann, ich bin Journalist, Student und habe in meinem Leben auch schon ein paar Musicals gesehen. Dazu passend ist mein heutiger Gast von dem Musical-Podcast Und Bitte. Ich darf begrüßen Konstantin Zander. Hallo Konstantin, schön, dass du hier bist.
Hallöchen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du den weiten Weg ins Internet gefunden hast. Ich hoffe, die Einstellung war nicht zu schwer. Konstantin ist heute über StudioLink dazugeschaltet. Das heißt, falls er mal kurz weg ist oder irgendwas nicht stimmt, dann war nicht ich schuld, sondern das Internet. Ich hoffe, das könnt ihr mir alle verzeihen. Ja, Konstantin, du bist Moderator, Mitglied, wie auch immer beim Podcast Und Bitte. Hast du Lust, uns kurz vorzustellen, was zur Hölle das für ein Podcast ist? Die Bühne ist dir überlassen, Konstantin. Wer bist du, was machst du und warum machst du es?
So, ich bin Konstantin Zander. Ich bin in erster Linie Musical-Darsteller, sprich Sänger, Schauspieler und ein bisschen auch Tänzer, wobei das wirklich nicht meine Stärke ist. Ich komme aus Berlin, wohne aber mittlerweile in Wien, bin also ein sogenannter Berwiner. Und wie du schon sagtest, bin ein Moderator von dreien in dem Musical-Podcast Und Bitte. Ich mache diesen Podcast, gestartet habe ich ihn mit einer sehr guten Freundin, mit der Julia Vieregge, die ist auch noch mit uns dabei. Und dann gibt es noch den Martin Gannader, der ist auch noch im Team. Und wir haben damals weit angefangen, weil wir über ihren YouTube-Kanal so ein bisschen eine Followerschaft bekommen haben. Und der Wunsch nach einem Podcast, den wir bitte starten sollten, wurde immer lauter und immer größer. Und haben wir gesagt, machen wir doch gerne, weil wir uns auch tatsächlich selber sehr unterhaltsam finden. Und so kam das dann zustande. Ich bin nebenher noch ein Podcast-Moderator von der Börsenschule, weil ich nebenher noch ein Börsencoach bin. Und da haben wir auch beschlossen, einen Podcast zu machen. Und den mache ich nebenher noch mit meinem sehr guten Freund Oliver Sparing. Auch aus purer Leidenschaft zu diesem Thema und aus purer Leidenschaft zum Salbadern.
Kennt man ja. Musical-Darsteller, Börsen.
Ja, typische Mischung.
Also kenne ich gar nicht anders. Ja, das klingt ja auf jeden Fall schon mal nach einer ganz interessanten Geschichte. Deine beiden Podcaster-Kollegen von Und Bitte konnten ja jetzt nicht dabei sein. Julia Vieregge, Martin Gannader, was machen die so in ihrer Freizeit? Kannst du das uns erzählen, beruflich?
Ja, na klar, die haben tatsächlich noch richtige Dayjobs. Die Julia war jetzt lange und ist auch sehr bald wieder als Musical-Darstellerin und Sängerin und Entertainerin auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs. Und der Martin Gannader ist, also er war mal, und es ist es effektiv immer noch, er war Krankenpfleger. Und hat eine riesengroße Musical-Leidenschaft, ist mittlerweile nicht mehr am Bett selber, sondern in der Administrative eines Krankenhauses in der Pflege tätigt. Und genau, die haben also dementsprechend auch nicht so wahnsinnig viel Zeit wie ich aktuell, der typisch arbeitslose Künstler ist. Und deswegen konnten die heute nicht dabei sein.
Ja, macht natürlich auch Spaß in Corona jetzt eher in die Administration zu gehen, als am Bett zu sitzen. Aber dazu kommen wir lieber später, zu solchen schönen Themen. Ja, Konstantin hat zum Beispiel angefangen, Spotlight Musical, Die Päpstin das Musical, Les Miserables oder auch Sachen wie Into the Woods, alles, wo du mitgemacht hast. Warum hast du denn angefangen, Musicals zu machen, erstmal bevor wir zu deinem Podcast kommen?
Ja, also ich habe, der Musical Flow hat mich ziemlich früh gebissen. Ich habe, ich glaube, jetzt muss ich kurz lügen, im Alter von 6 oder so, im Auto meiner Eltern eine Phantom der Oper Kassette, wohlbemerkt, damals entdeckt und habe sie in das Autoradio reingetan und fand diese Musik irgendwie so monumental großartig, dass irgendwie das Thema Musical ab diesem Zeitpunkt irgendwie Teil meines Lebens war, aber noch gar nicht so super intensiv. Wir waren dann kurze Zeit später, weil meine Eltern das mitbekommen hatten, dass ich also diese Kassette wirklich in Dauerschleife höre, haben meine Eltern mich ein bisschen verarscht und haben gesagt, wir fahren jetzt mal nach Hamburg und besuchen die Tante Agathe. Als Kind glaubt man ja wirklich jeden Scheiß, ich habe gar keine Tante Agathe, ja, aber war natürlich der festen Überzeugung, muss ich jetzt irgendwie hin und Tante Agathe treffen, habe ich überhaupt keine Lust drauf. Natürlich gibt es eben keine Tante Agathe, aber zu dem Zeitpunkt spielte das Phantom der Oper gerade in Hamburg. Und so stieg ich aus dem Taxi, sehr missmutig, weil ich nur also dachte, eben jetzt treffe ich auf irgendeine alte Frau, die mir irgendwelche Küsse aufdrücken möchte. War es aber nicht. Es war tatsächlich, wir standen vor der neuen Flora mit der großen Maske oben drüber und ich hatte also die Chance, das Phantom der Oper live zu sehen. Und das war so ein unglaubliches Erlebnis für mich, dass ich, glaube ich, mit dem Moment mit Musical nur Positives verband. Lange Zeit später, ich glaube, ich hatte dann irgendwann noch mal eine CD mit den größten Musical-Hits oder so, die ich ab und zu mal so gehört habe. Aber das war dann erstmal alles so zum Thema Musical. Und lange Zeit später, ich glaube locker über 10 Jahre später, war ich in Kanada in einer Schule. Ich war für 2 Jahre in einem Internat in Kanada, so ein bisschen, es war gedacht als so ein Auslandsjahr, wie es ja nur viele machen in Amerika oder so. Hab's dann aber so geil gefunden, dass ich dann ein zweites Jahr bleiben wollte. Und das war so ein typisch eine kanadische, aber ich sag mal so vom Stil her, wie man es halt kennt, eine amerikanische Schule im weitesten Sinne, dass sie also eben auch eigene Schulmusicals und sowas aufgeführt haben und das unglaublich aufwendig. Oh, cool. Also für eine Schule wirklich krass, mit einem riesen Bühnenbild und einem eigenen Theater und lalala, also wirklich ganz irre. Und das war so das nächste Mal in meinem Leben, dass das Thema Musical auf einmal präsent wurde und ich unfassbare Lust hatte, da mitzumachen, weil ich es halt großartig alles fand und so. Gesagt, getan, hatte ich mich also beworben in der Schule für dieses Musical, ich wollte jetzt mitmachen. Und in Wahrheit ist es ja ein bisschen so, dass in der Schule jeder, der mitmachen will, darf mitmachen. Und so wurde also auch ich im ersten Jahr, da war ich 16, wurde ich genommen für das Musical. Das war in dem Moment dann West Side Story. Und da habe ich eine kleine Mini-Ensemble-Rolle irgendwie bekommen. Lange nicht die Hauptrolle. Die Hauptrollen haben da immer die Leute aus den Abschlussjahrgängen bekommen.
Ja.
Und habe dann aber so das erste Mal in einem für mich richtigen Musical mitgespielt. Es war halt gut, war eine Schülervorstellung, aber eben eine besonders aufwendige da in Kanada. Und das war mein erstes Erlebnis, richtig auf der Bühne in einem Musical zu spielen. Ich hatte vorher halt als junger Jugendlicher und Kind hatte ich mit meinen Eltern ab und an mal so ein bisschen Cluburlaube, so in so einem Aldiana oder so gemacht und da dann in so Kiddie-Shows auch schon mal auf der Bühne gestanden. Aber das war jetzt das erste Mal so richtig in einem Stück und eine komplette Geschichte erzählend und auch selber singend und so und eben nicht wie in diesen Cluburlauben irgendwie immer so Playback und ach, wie süß die kleinen Kinder und sie tanzen, ja, sondern mal so richtig und auch wirklich ernst genommen, also so, dass auch die ganze Schule und Eltern und das Dorf quasi, in dem wir da waren, kamen alle hin und haben sich das angeguckt, weil das halt so ein Happening irgendwie richtig war und die Leute das auch ganz toll fanden und es war auch eben hochwertig produziert. Und das war meine erste Erfahrung in einem richtigen Musical. Im Jahr drauf, wieder oder immer noch in Kanada, kam dann mein erstes Mal Into the Woods. Das habe ich jetzt im Laufe meiner Karriere, glaube ich, in noch 3 weiteren Produktionen gespielt. Oder 4? 3? Weiß ich nicht. Und da habe ich dann die Hauptrolle bekommen oder eine der Hauptrollen bekommen. Und ja, das war halt immer noch in Kanada, in der Schule, aber immer noch sehr aufwendig und wirklich wunderschön, was auch meine Liebe zu dem Komponisten von dem Stück, der heißt Stephen Sondheim, der ist in der Musical-Branche so ein bisschen, wird er ein bisschen vergöttert, weil er sehr komplex, aber sehr, sehr darstellerfreundlich, sage ich mal, schreibt. Und das war so mein zweites Musical, aber diesmal in einer tragenden Rolle. Dann habe ich Kanada verlassen und habe nicht weiter über Musical nachgedacht. Das war immer noch eine Riesenleidenschaft, aber ich habe das nie in Betracht gezogen, dass das für mich irgendwie als Beruf in Frage kommen könnte. Und habe, als ich zurück nach Deutschland kam, habe ich angefangen mit einer Veranstaltungskaufmann-Ausbildung, die ich nach einem Jahr so ein bisschen sang- und klanglos, halb gefeuert, halb selbst entschieden, dann irgendwie beendete, beziehungsweise frühzeitig halt abbrach, weil ich in Wahrheit die Hälfte der Zeit, die ich hätte arbeiten sollen, habe ich damit verbracht, Musicals zu gucken. So YouTube-Videos von irgendwelchen Musical-Ausschnitten und von den Tony Awards und von den Olivier Awards und so weiter. Also ich war so richtig on fire für das ganze Thema Musical und in meinem Auto lief auch nur Musical-CDs. Weil ich das halt alles so monumental geil fand und die Musik so krass fand und irgendwie so berührend. Und das ist einfach also jedes Musical ist für mich so eine emotionale Reise. Du hast so Momente, wo du dich totlachst, dann hast du Momente, wo du rotz und im Auto sitzen, die Autobahn runterballerst und rotz und Wasser heulst, weil das alles so berührend ist irgendwie. Und ich fand das halt alles so großartig, aber es war immer noch nicht der Punkt, wo ich mir dachte, oh Mensch, das willst du mal beruflich machen. Wer mich dann schlussendlich auf die Idee gebracht hat, das beruflich zu verfolgen, ich weiß es gar nicht mehr.
Steven Sondheim.
Höchstwahrscheinlich Steven Sondheim. War es meine Mutter? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wer genau es dann war, der dann meinte, na Mensch, guck dir das doch mal an, vielleicht das richtig beruflich zu machen. Vielleicht waren es Freunde, I don't know. Und dann war es halt soweit, dass ich mich in dem Jahr nach meiner abgebrochenen Ausbildung, habe ich rausgesucht, wo kann ich die Suppe studieren, habe mich dann bei 2, 3 Unis beworben. Habe zwischendurch versucht, so ein bisschen Gesangsunterricht zu nehmen. Immer noch in weit keine Ahnung von Tuten und Blasen. Wenn ich jetzt zurückblicke, was für Gesangslehrer ich da hatte und wie unfassbar wenig Ahnung die hatten und was die für eine Scheiße da unterrichtet haben, Hilfe. Aber man kämpft sich halt so durch diesen Wald an Coaches da irgendwie durch. Und dann wurde ich zufälligerweise tatsächlich genommen an einer ganz fantastischen Uni für Musical, die im deutschsprachigen Raum auch durchaus einen Namen hat. Das ist eine der ich glaube, 5 sind staatlichen Unis oder Konservatorien, wo man eben das Fach Musical studieren kann.
Wie heißt die?
Mittlerweile heißt sie MUK, Musik- und Kunst-Universität in Wien. Früher war es das Konservatorium Wien. Die Namensänderung ist eine lange, leidliche Geschichte. Ich finde den Namen MUK ganz schrecklich, aber gut, so ist es jetzt. Es heißt jetzt MUK, also war ich an der MUK. Und genau, da habe ich dann 4 Jahre studiert und in diesen 4 Jahren halt unglaublich viel eben über die fachlichen Dinge, sprich Singen, Tanzen, Schauspielen, gelernt, aber eben auch über die Szene. Ja, also was ist so die Musical-Szene, die Musical-Community, aus wem besteht die, wer sind da Namen, was ist da wichtig, was sollte man wissen, wie verhält man sich in der Szene, wo ist die Schnittstelle zwischen Kunst und Klamauk oder Kommerz oder wie auch immer. Und war dann so voll in dieser Welt des Musicals und in der bin ich in weit bis heute. Und ich liebe es heiß und innig bis heute und bin unglaublich leidenschaftlich, was dieses Genre angeht. Und diese Leidenschaft ist es auch so ein bisschen, was dann schlussendlich zu diesem Podcast geführt hat, weil es um das Genre unglaubliche Missverständnisse gibt und Unwissen und ein ganz schlechtes Image und so weiter. Also das sehr viel im Argen und deswegen war es schön für Julia und mich damals jetzt mit Martin noch so ein Outlet zu haben, wo wir unsere Leidenschaft einfach totquatschen können und schimpfen können wie die Rohrspatzen und einfach so ein Filter irgendwie haben, wo wir das alles rauslassen können.
Ja, merke ich jetzt gerade auch schon. Du bist richtig losgelegt, das freut mich ja natürlich. Vielleicht ein bisschen Information Overload für die Zuhörer, deswegen hier ein paar kurze Nitbits an Info, die vielleicht nicht allen klar sind, die jetzt so Musical-Freaks sind wie du. Stephen Sondheim, Leute, ist zum Beispiel der Macher von West Side Story. Der hat da die Lieder komponiert, also deswegen
nein,
auch
hat er nicht.
So berühmt.
Muss ich korrigieren, hat er nicht. Die Musik hat komponiert der Leonard Bernstein. Stephen Sondheim hat die Texte gemacht.
Direkt falsch rausgehauen.
So.
Direkt nicht blamiert. ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt hast du mich bloßgestellt.
Das tut mir schrecklich leid, aber das kann ich ja so nicht stehen lassen.
Gerade du als Stephen Sondheim Freak. Ja, ich bin jetzt natürlich kein Musical-Neck. Das ist meine Schwester, ehrlicherweise. Mhm. Die kennt sich damit total gut aus. Und deswegen war ich auch schon in mehreren Musicals mit ihr. Ich war am Anfang auch tatsächlich ein bisschen so, Musical, da gehen doch nur alte Menschen rein oder weiß nicht genau, wofür das jetzt ist. Meine Meinung hat sich ein bisschen geändert seitdem. Also tatsächlich
würde ich sagen. Was hast du alles gesehen?
Oh, das ist schwierig, das alles aufzunehmen. Ich glaube, ich habe das allererste Musical in der Neuen Flora damals tatsächlich Tarzan. Neue Flora wurde, glaube ich, nur für erst Phantom der Oper auch gebaut, damit das da die Uraufführung feiern kann.
Ja,
bin mir da aber jetzt auch nicht sicher. War ja eine Zeit lang Tarzan drin in Hamburg. War ich damals drin, dann direkt mit König der Löwen weitergemacht. Das sind wahrscheinlich eher die Musicals, die Leute gesehen haben von Stage, also die eher Disney-Musicals. Aber seitdem habe ich auch eher kleinere gesehen, die Leute jetzt vielleicht nicht kennen. Sowas wie Jekyll und Hyde auf einer recht kleinen Bühne irgendwo in Baden-Württemberg. Mhm. Ich habe mir den Ort nicht gemerkt. Mhm. Ich kannte auch mal ein paar Musical-Darsteller vom Namen her, die habe ich aber alle schon wieder vergessen. Mhm. Ich weiß nur, ich fand sie immer recht gut. Vielleicht fällt mir ja innerhalb dieses Gesprächs noch ein paar ein, dann kann ich dir dein Informationsdurst Stillen. Ich glaube, die meisten Leute hören in einem jungen Alter keine Phantom der Oper-Kassetten hoch und runter. Als ich in dem Alter war, habe ich, glaube ich, wie hieß es nochmal, Ritter-Rost-CD gehört. Mhm. Die habe ich damals hoch und runter gehört. Die war ja, ein bisschen.
Das wird auch manchmal als Musical aufgeführt, ne?
Ja, das habe ich damals bei uns in der Heimatstadt. Ich komme ja aus einer recht kleinen, kleinen Anführungszeichen, Stadt Mahl. Mhm. Bergbaustadt. Sonst gibt es bei uns nichts außer den Grimme-Preis. Denke man vielleicht eher. Und wir haben ein eigenes Theater und da wurde eine Zeit lang immer Bibi Blocksberg und Ritterrost aufgeführt. Ja,
ja.
Das sind die frühesten Kindheitserinnerungen.
Ich glaube, der Grund, warum ich auch für Phantom der Oper so empfänglich war, war, ich war mein Lebtag als Kind Mitglied eines Chors, eines sehr namhaften Chors in Berlin, dem Staats- und Domchor. Das heißt, ich war von klein auf schon so ein bisschen mit klassischer Musik vertraut, auf eine Art und Weise. Das war etwas, was mir gut ins Ohr ging und was mich jetzt nicht genervt oder gestört hat. Und da sind so Klänge wie Phantom der Oper, die vielleicht für manche Kinder noch ein bisschen zu schwer sind, war wunderbar für mich, weil das war ja so ein bisschen, vielleicht nicht mein Alltag, aber es war dadurch, dass ich dreimal die Woche eben im Chor da, ich nenne es jetzt mal Training hatte, ja, also Chorprobe hatte in Wahrheit, war das jetzt nichts, was mir irgendwie gegen den Strich hätte gehen können, weil diese Art der Musik ja Teil meines Alltags war, immer schon.
Ich glaube, ich war vor Corona noch in einem einzigen Musical drin. Das war gerade bevor die ganze Pandemie losging. Da war in Oberhausen ein recht unbekanntes Musical. Das hatte auch leider nicht so gute Zahlen am Ende. Nämlich Bad Out of Hell.
Ja,
hast du jetzt direkt gewusst natürlich. Aber Bad Out of Hell, Musik von Meatloaf könnte man sagen. Aber er ist natürlich nicht der Macher, weil Meatloaf, der berühmte, was nennt man ihn? Rockmusik? Popmusik.
Ja, ich würde sagen, das ist ein Rocker. Ist ein Rocker, ja.
Ist auf jeden Fall aus den Ende der 70er Jahren, war er recht berühmt. I Would Do Anything for Love kennen vielleicht jetzt alle. Das ist ein Lied von ihm. Er hat aber nicht die Lieder geschrieben, sondern Jim Steinman, meine ich, war es.
Genau.
Genau. Der hat auch andere berühmte Lieder geschrieben. Auch aus Tanz der Vampire ist ein recht berühmtes Musical. Mhm. Da hat er Lieder zugesteuert oder sogar alle geschrieben, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Kennen vielleicht auch mehr, als sie glauben. Bonnie Tyler hat zum Beispiel auch Lieder von Jim Steinman gesungen. Die kennt man vielleicht dann auch wieder.
Genau, und das berühmteste Lied von Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, ja, ist tatsächlich auch in Tanz der Vampire, halt auf Deutsch mit einem anderen Text und so.
Die totale Finsternis.
Die totale Finsternis ist da drin. Jim Steinman hat, ich weiß gar nicht mehr, wie das bei Tanz der Vampire genau gelaufen ist, ob die Jim Steinman angeschrieben hatten in Richtung, hier, schreib du mal Musik bitte für das Musical, oder ob sie gesagt haben, wir nehmen jetzt mal große Jim Steinman-Songs und verpacken die in das Musical Tanz der Vampire. Vielleicht war es eine Mischung aus beiden. Ich weiß zum Beispiel, dass eben jetzt, abgesehen von Total Eclipse of the Heart, gibt es noch einen Steinman-Song, den Meatloaf gesungen hat, namens Objects in the Rear of My Mirror.
Rearview Mirror, genau. May Appear Closer Than They Are. Das ist ein sehr langer Titel.
Genau so, und das Lied ist eigentlich das berühmteste Lied aus Tanz der Vampire geworden, nämlich die unstillbare Gier.
Gibt's aber auch in dem Musical Bad Out of Hell. Jetzt seht ihr, wie verwirrend die Musical-Landschaft ist.
Genau, so, das ist halt, das war so ein bisschen, glaube ich, auch so der Moment des Schluckaufs für viele Besucher des Musicals, die vielleicht Tanz der Vampire gesehen haben, die sich dachten, was ist das denn jetzt? Also, wie uneinfallsreich ist das denn? Nehmt einfach berühmte Musical-Songs aus Tanz der Vampire, textet die ein bisschen um und packt die jetzt in ein anderes Musical, weil ihr glaubt, das kaufen wir. Ich glaube, da gab's sehr viele, Missverständnisse über das gesamte Genre Musical und, ja, sehr schade, dass das nicht gelaufen ist, weil daraufhin hat Oberhausen ja die Pforten schlussendlich komplett geschlossen. Das Haus ist zu.
Was natürlich für alle Musical-Fans sehr schade ist, das ist jetzt vielleicht nicht wichtig für Leute, die nicht gerne Musicals gucken.
Mhm.
Aber da gehen natürlich auch nicht für jeden ist.
Naja, klar, aber da gehen natürlich auch sehr viele Musical-Darsteller und Mitarbeiter, so im Backend, also die ganzen Techies und so weiter, gehen natürlich auf einmal große Mengen an Jobs flöten. Ne?
Erklärst du uns mal kurz, was Techies sind?
Techniker, Bühnentechniker, das sind die Leute, die hinter der Bühne dafür sorgen, dass das Stück funktioniert. Also ohne die wäre das Stück überhaupt nicht machbar. Techies sind die Leute, die, also erstmal das Bühnenbild bauen. Dann sind sie dafür zuständig, während der Vorstellung Bühnenelemente von links nach rechts zu schieben, schnelle Notfälle zu lösen. Die sind dafür da, die Bühnenhebeteile zu fahren. Die sind da, also alles, was Technik ist, alle Fahrten, Hübe, dafür sind die Techniker zuständig, die Bühnentechniker, kurz und liebevoll Techies genannt.
Und ich schätze, all das, worüber wir jetzt gerade so geredet haben, über solche Sachen und mehr redet ihr in eurem Podcast und bitte, richtig?
Ja, also da haben wir am Anfang sehr viel drüber gesprochen. Mittlerweile schweifen wir durchaus gern in philosophische Auswüchse aus, in Richtung, was ist überhaupt der Sinn des Musicals und wo ist das Musical in 50 Jahren und so weiter.
Jetzt nehme ich mal kurz eine Rolle ein, weil meine Schwester, meine Mutter und ich jetzt inzwischen auch sind schon öfter in Musicals gewesen, sind auch extra dafür weite Strecken gefahren. Mein Stiefvater kann so gar nichts mit Musicals anfangen. Der hat mal, der guckt zwar zwischendurch mal den ABBA-Film und liebt ABBA und ja, das da endet es bei ihm. Er hat We Will Rock You, er ist ein riesiger Queen-Fan und We Will Rock You ist ja das Musical, das für Queen geschrieben wurde, wo die Geister auseinandergehen, ob es jetzt genial oder bescheuert ist. Diskussion für einen anderen Teil. Er kann gar nichts mit sowas anfangen. Wieso sollte denn jetzt zum Beispiel jemand wie er euren Podcast hören?
Tja, das ist also, wir sagen liebevoll, wir haben die kleinste Zielgruppe der Welt. Weil tatsächlich unser Zielpublikum ist eine super kleine Nische. Das sind halt wirklich die Leute, die Musical leidenschaftlich sind und die sich dafür interessieren, auch wie es hinter der Bühne abläuft. Ich bin aber der Meinung natürlich, es sollte eigentlich jeder diesen Podcast hören, weil eben das gesamte Genre Musical, es gibt so unfassbar viele Missverständnisse. So, allein, zum Beispiel, dass es das Genre Musical gibt. Das gibt's nicht. Musical ist eine Theaterform. Und die meisten Leute, die sagen, sie mögen kein Musical, die haben so zwei, drei Musicals im Kopf, die sie vielleicht noch nie gesehen haben. Aber die denken sich, ja, nee, hier Musical, so, weiß ich nicht, König der Löwen eben, ne, oder so. Das ist irgendwie, nee, ist mir alles zu kitschig und zu oberflächlich und irgendwie so kinderfreundlich und so irgendwie. Die haben so ein festgefahrenes Bild von dem, was Musical ist. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil Musical ist eben nur ein Mutterbegriff für eine Welt an Bühnenshows. Also es gibt Musicals wirklich für jeden Geschmack. Und das Lustige ist, die meisten Leute mögen Disney-Filme und ganz viele mögen keine Musicals. Und das stimmt doch was nicht. So, weil Disney-Filme sind doch in Wahrheit das, und gerade die alten Disney-Filme sind doch das, was am nächsten dran ist an einem Musical. Nur dass im Musical hast du es eben live. Und im Musical hast du es vor allem, wenn du jetzt, gut, ne, nehmen wir Aladdin oder so, ja, dann hast du die Geschichte, die du schon kennst, mit den Liedern, die du schon kennst, auf der Bühne und kannst das Gleiche nochmal miterleben, nur live gesungen, was ja in Wahrheit noch, in meinen Augen zumindest, noch großartiger ist. Manche Leute trauen sich vielleicht nicht ganz, sich reinzufühlen, wenn Leute irgendwie neben ihnen sitzen, dann trauen sich vielleicht nicht so ganz da loszulassen und vielleicht auch eine Träne zu verdrücken, wenn es gerade mal kitschig wird. Was übrigens nächstes Problem ist, diese Kitschangst von Deutschen. So ganz, ganz viele Deutsche hassen Kitsch und wollen keinen Kitsch und es ist ein Elend und niemand weiß, wo das herkommt. So, weil, wie gesagt, Disney-Filme mag jeder. Da fängt es für mich so ein bisschen an. Es gibt nicht das Genre Musical. Es gibt 100.000 Musicals mit den verschiedensten Genres. Es gibt Heavy-Metal-Musicals, es gibt Rap-Musicals, es gibt, Pop-Musicals, es gibt klassische Musicals, es gibt, tut mir leid, meine Klingel klingelt hier gerade. Irgendwie.
Ich höre es gerade im Hintergrund, ich bin schon gewohnt, was das surrt.
Ich glaube,
alles gut.
Das könnte der UPS-Fahrer sein, der lässt das dann vor der Tür liegen. Alles gut. Okay. So, deswegen Leute, die sagen, sie mögen keine Musicals. Meine erste Gegenfrage ist dann, aha, welche hast du denn gesehen? So, und dann sagen ganz viele ja noch gar keins. Und dann denke ich mir immer, okay, gut, dann hast du dir das Problem so ein bisschen selber erklärt gerade. Und das nächste Problem ist, dass die meisten Leute, wenn sie an Musical denken, denken sie eben an die ganz großen Disney-Shows.
Amerikanischen, ne?
Genau, auch. Die ganz großen amerikanischen Dinger. Und ich meine, gut, viele davon sind fantastisch. So, ich meine, König der Löwen kann mir keiner erzählen, dass das nicht beeindruckend ist, wenn man da sitzt und diese riesigen Kostümbühnenbildteile da reinfahren und so. Das ist schon toll und das ist ein unglaublich nostalgisches Gefühl. Aber das ist ein winzig kleiner Bruchteil von dem, was Musical eigentlich ist und was Musical sein kann. So, und das Schlimme ist, ich war jetzt vor ein paar Jahren, war ich in einem Musical in Berlin, im Renaissance-Theater, also sehr klein für Musical-Verhältnisse. Und das ist eines meiner absoluten Lieblingsstücke, was kein Schwein kennt, wenn man nicht gerade Musical-Fan ist. Das Stück heißt Fast Normal, Next to Normal, kommt auch aus Amerika, ist auch ein ursprüngliches Broadway-Stück. Hat
ist nebenbei nicht total mal berühmt in Amerika?
In Amerika ist das riesig, klar. Es hat ja auch einen Pulitzer-Preis gewonnen. Ich meine, Halleluja. Ja? Das ist, also der Pulitzer-Preis ist so einer der großen, erstmal, ich glaube, Journalistenpreise, aber eben auch für Theaterstücke und so weiter. Und den Pulitzer-Preis zu gewinnen, ist schon eine Ansage. Also das kriegst du nur für besonders herausragende dramatische Ideen. Und dieses Stück kam also dann auch nach Deutschland in einer kleineren, anderen Fassung, eben ins Renaissance-Theater. Da haben sie es inszeniert mit einer tollen Cast, Katharine Merling in der Hauptrolle. Und das war relativ gut verkauft. Die Reaktion des Publikums war relativ verhalten. Ich saß da mit einer guten Freundin Rotz und Wasser am Heulen, weil das Stück wirklich unglaublich berührend und unglaublich dramatisch und wirklich traurig schön alles auf einmal ist. Und die Kritiken in der Zeitung am nächsten Tag waren, da nimmt sich das Musical mal wieder zu ernst. Und das ist so eine Geschichte, die ist so in mir hängen geblieben, weil das so, ich finde das so furchtbar traurig. Das ist mal ein Rockmusical, ja. Also die Musik ist durchaus rockig. Die Texte sind fantastisch, zumindest die original englischen Texte sind fantastisch. Die Übersetzung ist völlig in Ordnung. Die Geschichte ist großartig. Und in Deutschland lässt sich keiner drauf ein. In Deutschland sitzt man da und betrachtet das mit einer gewissen emotionalen Distanz und applaudiert auch nett und denkt sich, ja, war ganz nett. Ach, da haben sie ja versucht, mal ein bisschen poetischer zu sein. Da ist ja auch nett. Wow, Leute.
Leute. Ich glaube, es hat schon einen Grund, warum die Deutschen gerne Tatort gucken.
Ja, naja, gut. Aber das ist ja dann gleichzeitig wieder, auf der anderen Seite sagen viele Leute, ja, das Musical ist mir viel zu oberflächlich. Also die ganzen Künstler, ja, die ganzen Opernfans und so oder Schauspielfans, die gehen nicht ins Musical, weil das denen zu oberflächlich. Ja, was denn jetzt? So, das ist halt ganz schwierig.
Ist ein schweres Thema, wollte ich gerade sagen.
Ja, genau.
Es gibt tausend Genres und letztendlich wird es wie bei vielen. Es gibt ja sehr viele Kunstrichtungen, was weiß ich. Es gibt ja auch Operetten, das ist nochmal was anderes als Musical, aber näher am Musical als an der Oper. Oder kann man das so pauschal sagen? Da bin ich jetzt natürlich kein Experte.
Wo genau das Zwischending zwischen Operette und Musical ist, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Für mich persönlich ist Operette näher an der Oper als am Musical. Aber ich glaube, die Wahrheit liegt wieder mal irgendwo in der Mitte. Ich glaube, die Operette...
Ich glaube, wir driften ja auch gerade in Regionen, die nicht alle interessieren werden.
Gut.
Nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, es gibt tausende Genres auch im Musical. Und ich befürchte, da ist es wie bei allen Kunstregionen, die der Deutsche oder insgesamt die Leute nicht kennen. Es ist halt unbekannt und dass sich Welten hinter einem Begriff verbergen können, das ist ja auch so eine Sache. Was weiß ich, mir fallen jetzt per se gerade bei jungen Menschen Videospiele ein, mit denen auch nicht jeder was anfangen kann. Ja. Wo es auch nicht das eine dem anderen gleicht. Oder Filme. Filme sind ja jetzt sehr etabliert. Waren sie auch nicht immer. Es gab auch früher Leute, die gesagt haben, ich weiß nicht, ob du schon mal Rezensionen aus den 20ern oder 10ern gesehen hast von Filmen, wo dann Leute sich darüber echauffiert haben, dass das doch nicht geht. Filme mit Ton, das wird sich nicht so fortsetzen. Und das ist wirklich, passt nicht zum Genre Film.
Ach, ja, stell dir mal
Filme ohne Ton vor.
Ja, krass. Ja, ja.
Und ich musste gerade auch lachen, als du gesagt hast, dass Leute sagen, Musicals sind immer kitschig. Und vor allem für Kinder. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in einem Musical, das überhaupt nicht für Kinder geeignet ist. Es hatte deutsche Aufführung, war auf Englisch, ist in Köln in der Lanxess Arena, war es nicht, aber da in der Nähe der Lanxess Arena. Mhm. Das Musical The Book of Mormon, von den Machern von South Park gemacht.
Genau, das war im Musical Dome auch ein riesen Broadway-Mega-Hit.
Book of Mormon ist eine Geschichte über die Religion der Mormonen, die in Amerika sehr groß ist. Und es geht um zwei Priester, die nach Uganda geschickt werden, um da die Leute zur Kirche zu baptisieren, wie es so schön heißt. Und es ist sehr, ja, schwarzer Humor ist vorhanden. Die Lieder sind manchmal, lehnt sich sehr an König der Löwen teilweise an, weil es halt in Uganda spielt, aber ein bisschen dreckiger. Es gibt da ein Lied, das heißt zum Beispiel Hassa Diga Ibowai, glaube ich, heißt. Mhm. Und das heißt sowas wie Fick dich Gott. Und ungefähr so ist der ganze Ton. Dabei habe ich auch herausgefunden, dass viele Promis Musical-Fan sind. Ich habe nämlich da einen Promi tatsächlich in der VIP-Lounge gesehen.
Ach, guck mal, wen denn?
Jan Böhmermann.
Ah,
Jan
lustig.
Böhmermann ist Musical-Fan anscheinend.
Das ist ja witzig.
Auch von einem berühmten Podcast Fest und Flauschig.
Sehr, sehr lustig. Ich glaube, der macht in seiner Show tatsächlich auch manchmal so ein bisschen Musical, Hommage-Sachen irgendwie, dass er dann so ein paar Dinge vermusicalt. Na, das würde doch ganz gut passen. Auch spannend, es gibt ganz kurz zu einem anderen Podcast, das hast du fest und flauschig gesagt, das habe ich einen Hirnfurz. Auch nicht beste Freundinnen, oh Gott, wie heißt das? Der Podcast UFO. So, Podcast UFO sind auch beide ganz große Musical-Fans, die sich in dem Genre erstaunlich gut auskennen. Und die eine der letzten Folgen, ich glaube die zweite oder drittletzte, ist tatsächlich eine komplette Musical-Folge. Lohnt sich sehr, mal reinzuhören.
Ja, das finde ich auch das Schöne an Podcast. Statt sich immer nur anzuecken, sagen immer alle, hey, habt ihr den schon gehört? Mhm. Dann hört doch mal da rein.
Genau.
Immer sehr interessant. Jetzt sind wir über sehr viele Themen haben wir geredet, recht wenig über deinen Podcast, aber ich glaube ehrlich gesagt, das Ganze beschließt das alles mit ein. Die ganzen Themen, die wir hier besprochen haben, fasst das ein bisschen zusammen. Sind die Diskussionen mit Julia und
Martin.
Jetzt hab ich den Namen vergessen.
Martin.
Genau, mit Martin. Mit Julia und Martin, sind die anders?
Tja, ich glaube, also Julia und Martin müssen halt in Wahrheit nichts lernen, sage ich mal, über das Genre. Ich glaube, da diskutiert man, wenn wir diskutieren, oftmals sind wir tatsächlich einfach einer Meinung, aber wenn man diskutiert, diskutiert man halt mehr auf so einer Art Fachebene, ja, dass man so ein bisschen versucht auseinanderzunehmen, ob die Inszenierungsideen klug waren, ob das ein gutes Stück ist oder nicht, warum es ein gutes Stück ist, was der Komponist sich dabei dachte. Es gibt ja unglaublich viele so kleine Randanekdoten an netten kleinen Broadway-Geschichtelchen, so wie ein Stück entstanden ist oder wie ein Casting entstanden ist und so weiter. Und das sind für uns natürlich unglaublich spannende Geschichten, weil es auch so ein bisschen widerspiegelt, wo das Genre natürlich herkommt, gerade aus Amerika und so weiter und was die aktuellsten Broadway-News sind, welche Stücke sollen kommen, welche Stücke aus Amerika sollen nach Deutschland kommen. So, und das sind natürlich dann für uns spannende Diskussionen, auch so Fragen wie, sind die Entscheidungen von jetzt einer Firma wie Stage Entertainment, sind das kluge Entscheidungen gewesen für das Genre Musical, für die Kunst dahinter und so weiter. Also auf der Ebene diskutieren wir dann meistens.
Hier wieder für die Laien, Stage Entertainment ist, meine ich, das größte Musical-Unternehmen Europas.
Das kann also gut sein, ja.
Vermarkten die Musicals und sorgen für die Aufführungen, besorgen Orte, Darsteller etc.
Die produzieren die ganze
Suppe. Ich denke, das ist es ganz gut zusammengefasst.
Ja.
Und sie sind sehr kontrovers, denn viele Darsteller haben sich auch schon über sie beschwert.
Ja gut, aber das ist ja klar, ne? Also über Arbeitgeber, potenzielle Arbeitgeber, gerade wenn man so leidenschaftlich ist wie wir Künstler, dann, ich glaube, da macht es niemand richtig in unseren Augen. Daher hat Stage da auch ein sehr schwieriges Standing.
Bleibt natürlich immer, jetzt haben wir viel über Musicals geredet und über Aufführungen. Und dabei muss man natürlich bedenken, die Aufführungen sind alle mindestens schon 2 Jahre wahrscheinlich her. Das war eine Fliege, das tut mir jetzt leid, das Klatschen. 2 Jahre schon her. Wir hatten ja immer mein Lieblingswort natürlich, das Misswort des Jahres 2020, könnte man sagen, Corona. Mhm. Corona. Mussten so gut wie alle Musicals in flach gefallen, oder? Die ganze Szene ist doch in eine Depression gefallen dann.
Ja. Ja.
War das richtig scheiße, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, für euch?
Ja, natürlich. Also es war ein Elend. Also mal davon abgesehen, dass viele finanziell auf die Schnauze geflogen sind und ganz viele Leute halt ganz dringend jetzt Brotjobs machen mussten. Ja, also ich habe einen Kumpel, der war dann beim Bäcker und so weiter. Und durchaus
Brotjobs.
Wortwörtlich. Es war finanziell eine große Scheiße, aber für uns Künstler ist es halt auch immer so ein gewisses Ding. Wir können nicht gut rumsitzen. Wir sind nicht gut im Warten. Wir wollen kreieren, wir wollen erschaffen, wir wollen machen, wir wollen arbeiten. Und zwar dringend. Und das Doofe ist, man kann halt Musical nicht aus dem Homeoffice machen oder nicht wirklich. So ein paar von uns, inklusive ich, wir haben halt dann versucht, ein bisschen YouTube-Videos irgendwie zu machen oder eben sich in so einem Podcast dann ausgelebt so ein bisschen, um zumindest beim Genre zu bleiben irgendwie und Teil der Community zu bleiben irgendwie. Aber es war auf allen Ebenen royal beschissen. Wirklich. Also es war wirklich, wirklich zum Kotzen. Weil man auch eben, man konnte im Endeffekt gar nichts machen. Du bist halt rumgesessen und wusstest auch, sobald jetzt vielleicht dann doch mal irgendwann wieder eine neue Audition ausgeschrieben wird, weil dann doch irgendwann mal versucht wird, ein neues Stück irgendwann jetzt demnächst mal wieder zu bringen, wusstest du, selbst diese Audition wird erstmal in ein paar Monaten sein und das Stück, was dann daraufhin laufen soll, das kommt erst in über einem Jahr. Das heißt, die Aussicht auf überhaupt wieder arbeiten können, wurde ja nochmal nach hinten verschoben für uns Darsteller. So, wir waren die Ersten, die geschlossen haben, und wir sind die Letzten, die wieder aufmachen durften. Und das ist die Leute, die nicht einen Job schon hatten, wo wir wussten, okay, sobald Corona-Dings vorbei ist, wird sofort mein Stück wieder aufgenommen und weiter geht's. Wir wussten, wir sitzen für sehr, sehr viel länger noch auf dem Trocknen. Und das war emotional ganz, ganz ätzend.
Das war ja sowieso die Künstlerkontroverse. Was machen wir jetzt mit den ganzen Künstlern? Scheißen wir auf die oder scheißen wir auf die?
Ja,
das war ja eher so die Diskussion.
Naja, also für mich war die Diskussion, scheißen wir von links oder von rechts auf sie? Also, es ist nur eine Frage,
ist auch ein schwer,
ja.
Jetzt um mal natürlich kurz, nicht alles schlecht zu reden, das ist natürlich auch ein schwer, einfach jeden durchzufüttern, sage ich mal. Aber möglich ist es jetzt ein Thema, was wir vielleicht nicht direkt hier besprechen sollten, weil es sehr kontrovers ist und viele Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall wahrscheinlich ihre eigene Meinung haben, die sagen, ja, sucht euch halt einen Job oder, oh, das tut mir sehr leid. Da gehen die Meinungen bestimmt auseinander. Das Einzige, worauf wir uns wahrscheinlich einigen können, ist, dass es für alle scheiße war und gerade für Künstler hat Corona am härtesten getroffen.
Ja, naja, das, was uns so genervt hat, um das abzuschließen, ist nicht, dass wir schließen mussten und so, war klar. So, ich glaube, da hat auch keiner gemurrt. Was so gemein war, ist, dass es unglaublich viele Lösungsvorschläge aus der Kunst gab, generell aus der Veranstaltungsbranche, wie man es Corona-konform hätte lösen können. Und die wurden so wenig beachtet. Das war so ein, Leute, wir haben hier die Lösung. Wir können das alles unter einen Hut bringen und es funktioniert. Und es war einfach ein, nö. Und das war das, was einen so wahnsinnig, was einfach einen so frustriert hat. Wenn man sich denkt, aber es gibt Theater, die haben Lüftungsanlagen eingebaut, wie blöde. Und nö, trotzdem nicht. Also so, und das ist einfach, das war für uns so doof, dass einfach nicht zugehört wurde. Genau.
Ja, nicht zuhören. Ja, ist nie schön.
Ja.
In dem Fall habt ihr aber natürlich auch manchmal die Sachen selber in die Hand genommen. Du hast ja gerade jetzt schon öfter den YouTube-Kanal von Julia Vieregger erwähnt. Habe ich mir vorher mal angeguckt. Sie macht viele Tutorials auch für Musical-Gesänge, richtig?
Ja, also sie nennt es Tutorial, indem sie halt so ein paar selbstgeschriebene Arrangements von allen möglichen Musical-Sachen oder eben auch von Popsongs so zeigt. Und jede einzelne Stimme dann nochmal präsentiert, wie man das wie sie das eingesungen hat. Und diese Tutorials werden tatsächlich auch von manchen Musiklehrern in Schulen genutzt, was ich ganz süß finde irgendwie. Genau. Und hat sich damit aber schon lange vor Corona, echt einen Namen gemacht. So, die hat ein paar tausend Follower, was jetzt für Musical-Darsteller auf YouTube wirklich, eine beeindruckende Menge ist, hat da irre viel Herzblut reingesteckt. Und das war natürlich auch unser Glück für den Podcast, weil wir da schon eine relativ sichere Hörerschaft hatten, die natürlich Fans von Julia waren und die dann dementsprechend direkt den Podcast gleich mitgenommen haben.
Ja gut, Musical-Fans sind da recht eingefleischt. Durfte ich schon erfahren. Die machen alles unter sich selber in ihrer Community aus. Sie haben eigenes. Es gibt ein Musical-Radio für alle, die es noch nicht wussten. Da werden nur Musical-Songs gespielt. Das kann man online sich anhören, falls wer Interesse hat. Jetzt wisst ihr Bescheid.
Jetzt musst du aber auch schon sagen, wie das heißt.
Das ist das Musical-Radio. Das heißt so.
Hat es nicht noch einen Zusatznamen? Irgendwas? Das ist einfach nur das Musical-Radio?
Soweit ich weiß, ist es nur das Musical-Radio.
Gut, wunderbar. Können
wir mal kurz gucken. Ja, musicalradio.de. Musicals
Musical kostenlos
im Internet.
Wunderbar.
Gibt's natürlich auch für ATCH, also ja. Für die österreichischen oder Schweizer Fans
für den gibt es Dachraum. Sowas auch immer.
Für den Dachraum, ja. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil der ganzen Sache. Ich habe dem Konstantin, bevor wir hier uns getroffen haben, nämlich gefragt und den Auftrag gegeben, dass er doch einen kurzen Text vorbereiten soll von 1-2 Minuten, wo er jetzt gleich schamlos und ohne jeden Zweifel seinen Podcast und Bitte bewerben kann. Er darf jede Floskel benutzen, jedes Wortspiel, alles, um euch zu überzeugen, diesen Podcast zu hören. Aber ich habe ihm auch im Vorhinein gesagt, dass er 5 spezielle Wörter nicht benutzen darf. Du hast jetzt nichts vorbereitet, hast du gesagt vorher. Ich habe dir die Chance gegeben. Du wolltest das Ganze spontan angehen.
Das ist, glaube ich, berufsbedingt so ein Ding. Wenn ich sowas geschickt bekomme, ist es für mich ein alles klar. Wenn ich dann darüber rede, damit es auch lustig ist, muss es natürlich improvisiert sein, was in dem Moment kommt. Deswegen fand es nett, dass du mir das geschickt hast, aber dachte mir, das kann ja nicht so wirklich Sinn der Sache sein. Deswegen habe ich mir die Worte auch gar nicht so genau angeguckt irgendwie. Und jetzt habe ich quasi heute in unserem kurzen Vorgespräch erfahren, dass ich was hätte vorbereiten können. Habe ich nicht getan. Das heißt, Leute, schaut mir beim Scheitern zu. Das ist Teil meines Berufs.
Ja gut, deine verbotenen Wörter sind Musical, Musik, Künstler, Alltag und Podcast. Podcast ist immer verboten. Ich bin gespannt, wie du es löst. Bist du bereit?
Nee, aber ich mach's trotzdem.
Alles klar, dann würde ich sagen, die Zeit läuft ab jetzt.
Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Konstantin Zander und ich bin einer der Gründer von einer radioähnlichen Gesprächsshow namens Und Bitte. Bei uns geht es um die Bühnenform, in der sowohl gesungen, getanzt als auch gespielt wird. Wir unterhalten uns über alles Mögliche, was hinter der Bühne passiert, was auf der Bühne passiert und auch passieren kann. Sprich, alle möglichen Mishaps und Dinge, die schon mir schiefgegangen sind und Julia schiefgegangen sind. So heißt meine wunderbare Kollegin. In unserer radioähnlichen Talkshow geht es auch um ein paar der politischen Aspekte, so Dinge wie Rassismus in den Künsten und so weiter. Ein sehr, sehr, sehr großes und sehr präsentes Thema für... Oh, ich habe das böse K-Wort gesagt.
Ja, ich wusste nicht, ob ich es dir durchlassen soll, weil es ist Künstler gewesen.
Ja, Künstler. Okay, verdammt. Nein, ich lasse es mir selber nicht durchgehen. Es geht auch um Rassismus in den schönen Dingen des Lebens. Und es ist vor allem sehr unterhaltsam und sehr, sehr lustig, aber auch sehr berührend zum Teil. Genauso wie die Bühnengeschichten, über die wir reden, das auch sind. Hört uns zu. So.
Wundervoll, wundervoll. Und deine Zeit ist 3, 2, 1, vorbei.
Gut.
Ups, Hilfe, nicht, hör auf. Böses Handy. So, ich habe dir jetzt 1:30 statt 2 Minuten gegeben, denn ich bin gemein und halte mich nicht an meine
eigenen Worte. Das ist völlig in Ordnung. Viel mehr kann man darüber nicht sagen. Ich glaube, wir haben ja hier alleine in deiner Folge schon genug über alles Mögliche gesprochen und ich glaube, die Leute wissen, worum es geht. Und es ist, wir machen uns auch gar keine Illusionen. Wir wissen, dass wir ein absoluter Nischen-Podcast sind und das wollen wir auch bleiben. Aber alle, die unseren Podcast finden, auch wenn sie keine Musical-Fans sind, sind tatsächlich sehr, sehr begeistert und freuen sich sehr, uns zuzuhören. Das ist doch sehr, sehr schön.
Ich würde also sagen, falls ihr irgendetwas davon, was heute besprochen wurde, interessant fandet, dann hört doch mal in Und Bitte rein. Ihr findet den Podcast auf allen möglichen Podcast-Plattformen, auf Spotify, iTunes, also Apple Music. Dieser glaube ich nicht, aber auf YouTube habe ich gesehen, aber euch nicht gefunden.
Gibt's ja,
euch auf
YouTube? YouTube gibt's uns nicht mehr, genauso wie, und ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig für alle Leute noch zu wissen. Wir mussten die ersten, ich glaube, 60 Folgen, haben wir uns dann irgendwann mal politisch beschlossen, sie von den großen Plattformen runterzunehmen. Ich glaube, ein paar Podcatcher haben sie noch irgendwo rumfliegen. Aber wer sich tatsächlich für die Anfänge unseres Podcasts interessiert, wir haben einen Google Drive-Link, wo wir die alten Folgen auch für die Die-Hard-Fans noch alle hochgeladen haben. Da können sie sich die alle anhören. Die mussten wir irgendwann mal tatsächlich runternehmen, weil wir uns da ein bisschen zu sehr um Kopf und Kragen geredet haben und ein bisschen zu sehr aus dem Nähkästchen. Und bevor da irgendein Backlash passiert, haben wir uns beschlossen, die tatsächlich zumindest von Spotify und iTunes wieder runterzunehmen. Wer sich dafür interessiert, kann uns sehr gerne auf Instagram mal schreiben. Da schicken wir euch sehr gerne den Link und da könnt ihr dann mal gucken und euch die alten Folgen und vor allem die, wo es richtig ums knallharte Musical geht, könnt ihr euch da angucken.
Ja, ich würde sagen, das war ein gutes Schlusswort. Wie gesagt, hört mal rein, ist auf jeden Fall sehr gut und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Danke, dass du hier warst. Es war sehr unterhaltsam und auch sehr informativ für mich. Ich bin kein Musical-Experte, aber ich glaube, ich weiß jetzt ein bisschen mehr. Und ja, wenn es nur über Musical-Komponisten ist, dann immerhin was gelernt.
Wunderbar.
Na dann.
Vielen Dank für die Einladung, mein Lieber. Es war mir ein großes Fest und mach dir noch einen schönen Tag.
Wünsche ich dir auch und ich hoffe, ihr habt auch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr uns zugehört habt. Den Link zu dem Und Bitte Podcast findet ihr in den Shownotes. Und ich sage, bis zum nächsten Mal.